Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der dritten Episode Teil 2 Frauenkabine. Wie schon angesprochen im ersten Teil. Heute ist es ein bisschen anders. Wir reden nicht zu dritten, sondern ich habe im ersten Teil mit der Kumba ein Gespräch geführt. Und jetzt hocke ich noch da mit der Miriam Terschun für den Teil 2 dieser Episode. Hoi Mary, wie geht es dir aktuell?
Hoi Raffi, mir geht es sehr gut. Ich bin zwar im Moment wieder ein bisschen am Umschnuddern, darum ein bisschen müde. Es war viel los, gewesen, viel Spiel gehabt, aber sonst eigentlich im Großen und Ganzen gut.
Wir haben gesagt, wir wollen heute noch kurz über die Nazi reden. Mhm. Du bist jetzt gerade wieder mit dem Nationalteam unterwegs gewesen. Mhm. Ihr habt gegen in der Nations League gegen Frankreich und Island gespielt. In St. Gallen bin ich auch schauen. Gegen Frankreich hat es eine 2-0 Niederlage gegeben. Mhm. Erzähl mal, wie hast du das Spiel erlebt?
Es war sehr ein anstrengendes Spiel. Defensiv haben wir es eigentlich zum Teil recht gut gemacht. Wir kommen aber zwei Goal über, wo ja, das erste Goal war halt so ein bisschen eine Fehlerkette gewesen, und am Schluss sind alle gemein ein spät gewesen. Unter anderem auch ich dann. Und beim zweiten Goal sind wir halt einfach mal zu wenig schnell geschaltet und dann Freistoß haut sie ihn einfach direkt rein. Ja, ein bisschen frustrierend, die zwei Goal, aber ich glaube, sonst, wenn man den Match anschaut, machen wir auch sehr viel Gutes. Ich glaube, offensiv hat es ein bisschen auch ein bisschen gefehlt an dem Tag. Aber sonst, finde ich, versuchen wir vieles so umzusetzen, wie das Pia auch will. Und spielen zum Teil auch wirklich einen recht guten Fußball. Dann in Island habe ich schon lange nicht mehr so einen crazy Match erlebt. Erste Halbzeit bin ich auf der Bank und habe das Spiel rausgeschaut. Wir haben wirklich das Spiel voll in der Hand gehabt, einen riesen Match gemacht, gute Ballstaffette gehabt. Und dann sieht es in der zweiten Halbzeit ganz anders aus. Die Isländerinnen haben dann gleich dann so ein bisschen Anschluss gefunden und auch mehr Energie und Impact ins Spiel gebracht. Und dann hat es sich so ein bisschen so angefühlt, wie wenn du, ich weiss nicht, ob das die Leute vielleicht auch ein bisschen kennen oder verstehen, wenn du schon mal Fußball geschaut hast oder selber auch vor allem gespielt hast, so, du kannst einfach machen, was du willst. Es verändert einfach nichts im Spiel. Du hast das Gefühl, du bist einfach nur so, ja, laufst einfach mit und bist einfach dort und viel Impact hast du nicht aufs Spiel. Und irgendwie, das ist, hat ganz eine spezielle Dynamik gehabt. Da haben wir noch rote Karte geholt und ja, es war einfach crazy gewesen. So, hat einfach irgendwie nicht mehr funktioniert. Wir haben uns auch nicht mehr so connected gefühlt untereinander auch. Und dann ist es mega schwierig gewesen, zum noch das vierte Goal schiessen am Schluss. Dann hat es 3-3 gegeben und wir sind ein bisschen frustriert wieder heim, ja.
Mhm. Du hast gerade angesprochen, wir sind nicht mehr so connected gewesen. Mhm. Ich habe das Gefühl, in so Spiel, das ist etwas vom Wichtigsten, dass man so sicher mal zu seinen Ketten oder zu seinen Leuten gerade vorne hinten dran eine gute Connection verspürt und sich versteht im Spiel. Und manchmal geht das ja wie so weg. Was tun dir das thematisieren? Oder was machen dir dagegen?
Hey, im Spiel selber war es so schwierig, um etwas dagegen zu machen. Es ist nicht so, dass wir es nicht versucht hätten, aber wir haben irgendwie nicht die richtigen Schlüssel dafür gefunden. Ja, und dann kommen so Sachen dazu, eben wie eine rote Karte, Dynamik, also das verändert sich ja dann auch, bist eine weniger, musst dich schnell anpassen, du musst vielleicht das System verändern, von außen Einfluss nehmen, ist auch nicht so einfach gewesen, glaube ich, als Trainerin, aber es ist einfach so komplett schwierig gewesen. Wir haben es gleich versucht, aber es hat irgendwie nicht so gefruchtet eigentlich. Und solche Situationen kannst du meistens fast besser nach dem Spiel besprechen oder wenn du es einfach nochmal analysierst. Dazu haben wir jetzt nicht so viel Zeit gehabt, weil es dann auch ziemlich schnell dann wieder heimgeht am nächsten Tag. Aber ja, das werden wir sicher noch machen, ja.
Mhm. Ich habe das Gefühl, ihr spielt ja jetzt in einem 5-3-2
ja,
mehrheitlich und du auf der rechten oder jetzt gegen Island hast du, glaube ich, auf der linken Seite nachher für Bühne gespielt. In der zweiten Halbzeit.
Auf der rechten Seite.
Bist du auf der rechten noch gewesen? Gut, dann ist es falsch im Kopf. Sorry. Nein, und wie siehst du das System und deine Position dort drin? Ich habe das Gefühl, das liegt dir sehr mit deinem Spielertyp.
Ja, danke. Es ist sicher eine Position, die viele verschiedene Aspekte hat. Also sicher mal der defensive Aspekt. Man muss auch können viel rennen mögen, damit man auch nach vorne gehen kann, weil du bist dann eigentlich so ein bisschen wie ein Außenläufer gleichzeitig auch noch. Also du bist wie für die Leute hier Außenverteidiger und Außenläufer gleichzeitig, was es ziemlich schwierig macht. Und gegen gute Teams halt auch bist du sehr viel am Verteidigen. Und ich glaube, an das habe ich mich vor allem gewöhnen. Und sonst denke ich, ist ein System, wo kann gut funktionieren, ja. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, um das Ganze ein bisschen einspielen. Aber ich denke, gut wäre für uns auch, wenn wir noch vielleicht noch ein anderes System hätten, wo wir auch darauf zurückgreifen können. Es ist auch immer gut als Team, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat.
Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, eben Amix ist gefahren ein bisschen. Jetzt, wie auch in der zweiten Halbzeit gegen Frankreich, das es halt schon auch schwer macht, um den Zugriff vorne zu bekommen. Wenn man den Ball vorne nicht halten kann und dann als Aufrücken mega lang geht mit euch Aussenspielerinnen, bis ihr dann auch wirklich auf dieser Höhe seid, wenn ihr in der Fünferkette steht, defensiv.
Ja, das Ding ist eben, auf dieser Position musst du wie können abschätzen, ob du jetzt mit nach vorne gehst, auf welcher Höhe du dich befindest auch. Und dort ist halt auch wichtig, dass die den Ball haben oder die vor allem auch vielleicht ein bisschen im Zentrum auch den Winkel nach außen mehr haben, dass sie auch sehen, wenn man kann spielen, wenn man den Ball nach außen kann spielen, dann muss man dann aber auch manchmal auch spielen, weil die Läufe sind anstrengend und mega wichtig fürs Team. Und wenn man so von Etappe zu Etappe auf dem Feld kann nach vorne gehen und den Ball eben dann heben, dann funktioniert es dann wahrscheinlich auch besser nach vorne. Genau.
Ja, aber es ist kein einfaches
System zu spielen.
Nein, definitiv nicht. Vor allem also mit der Zuteilung,
ja.
Dass du das dann richtig verstehst. Wie ist es für euch jetzt so mit der ganzen, es ist ja, eben in den Medien sagen es viel, es ist ein Spielerinnen-Casting jetzt über die Phase vor der EM. Es gibt sehr viel Wechsel immer, auch wieder neue Spielerinnen, junge Spielerinnen, die getestet werden, zum Beispiel Laia bei SD. Wo das erste Mal dabei war. Wie ist das für dich jetzt und für euch mit diesen vielen Wechseln? Ihr habt ja viele unterschiedliche Startaufstellungen gehabt.
Ja, einerseits finde ich es toll, dass es jeder eine Chance gibt, um sich zu zeigen. Das EM rückt immer näher. Ich glaube, irgendwann ist es dann auch wichtig, so ein bisschen können auf Automatismen eingehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch, vor allem wenn du junge Spielerinnen dabei hast, ist, dass sie halt auf so ein Turnier kannst du auch vorbereiten. Das bedeutet auch im Ernstkampf gegen gute Teams können spielen. Das gibt einem mehr Erfahrung, gibt einem mehr, ein bisschen, ja, man kann ein bisschen reinschnuppern. Was bedeutet das genau? Und ich glaube, das ist dann für die EM schon auch sehr wichtig, weil wir brauchen ja dann auch alle im Team und nicht nur die ersten 11. Darum, ich glaube, einerseits wirklich wichtig, andererseits bin ich jetzt gespannt, wie es dann die nächste Zeit wird laufen, ob es da irgendwie ein bisschen klarer wird oder ein bisschen mehr Automatismen werden geben unter gewissen Spielerinnen. Aber das werden wir sehen, das wissen wir selber als Spielerinnen meistens auch nicht. Aber ich bin gespannt, zu sehen, wie es jetzt weitergeht, ja.
Mhm. Und mit medial ist das auch wieder ein bisschen, es passiert ja schnell, sobald gewisse Fehler passieren innerhalb vom Team, wo jetzt in dem Fall Elvira Herzog in den Medien oder wo das ein bisschen aufgekommen ist nach diesen zwei Spielen, wo sie amigs nicht so glücklich aussieht. Wie geht ihr mit dem um, innerhalb vom Team? Jetzt mit so Diskussionen außerhalb? Ich weiss nicht, nehmt ihr das überhaupt so stark wahr oder ist das mehr jetzt?
Also in dieser Zeit jetzt haben wir es jetzt nicht so stark wahrgenommen. Ich muss aber auch sagen, ich konsumiere auch sehr wenig Medien, vor allem konsumiere ich gar keine Boulevard-Zeitungen. Und das hilft mir eigentlich, um die Distanz ein bisschen zu halten, aber ich habe es dann schon auch von meinen Freunden und von meinen Ängsten ein bisschen gehört, auch, dass wir benotet werden nach dem Spiel jetzt und so. Ja, also irgendwo durch haben die Medien auch das Recht, um ihre Meinung zu sagen und um das zu beurteilen. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich finde zum Beispiel, dass wir es recht gut gemacht haben, also dass wir vieles sehr gut machen. Ich finde es immer ein bisschen einfach, wenn du halt, ja, wenn du verlierst, dann ist einfach alles schlecht gewesen. Also so kommt's, ich finde es einmal bei den Medien recht radikal und das nervt ein bisschen, weil wenn man das Spiel versteht oder wenn man sieht, wie wir uns entwickelt haben, dann machen wir sehr viel sehr gut. Ich meine, auch gegen Norwegen machen wir auch einen super Match. Resultatmäßig hat es dann leider einfach nicht geklappt. Aber ich würde mir wünschen, dass wir das Ganze ein bisschen mehr ganzheitlich anschauen. Ich finde es immer ein bisschen, die Medien sind immer ein bisschen extrem. Aber du, es ist halt so und dort muss man können als Spielerin eine gewisse Distanz haben und vor allem, wenn es einem dann persönlich auch selber betrifft, dass man sich von dem nicht abziehen lässt.
Mhm. Sehr. Ja, ich würde sagen, wir lassen die Nazi mal auf der Seite. Können wir wahrscheinlich noch genug darüber reden dann, ja, auch in den nächsten Monaten und auch während der EM. Und ich komme ein bisschen auf dich zu sprechen und wir wollen ein bisschen über deine Person und alles, was du erlebt hast, reden, damit man dich auch noch ein bisschen besser kennenlernt. Ich habe an dieser Stelle eine Nachricht, die ich bekommen habe, die ich dir gerne abspielen würde. Ich hoffe, du hörst es gut.
Das Erste, was ich mich daran erinnere, als wir uns kennengelernt haben, wir haben uns in der Nazi kennengelernt und ich mag mich noch erinnern, es ist noch lustig, ich habe direkt so gedacht, ich glaube, mit der Mary, das wäre eine richtig gute Kollegin von mir. So ihre direkte Art habe ich mega cool gefunden. Das Erste, was mir bei der Mary einfällt, ist, dass sie sehr direkt ist. Also sie sagt immer, was sie denkt. Sie ist eine super Freundin, sie kann sehr gut zulassen, ist sehr hilfsbereit. Ein sehr herzlicher Mensch und mega grosszügig.
Ich habe noch mehr nachher.
Was hat sie am Schluss gesagt noch?
Dass du mega grosszügig sagst. Das war, glaube glaub, die letzte Worte gewesen.
Ja.
Jetzt noch. Ich muss wahrscheinlich nicht ein Ratenspiel draus machen. Es ist ja schon klar, ja, wie dich, wer es ist.
Ja.
Ramona Bachmann. Mhm. Genau. Wo jetzt Amerika spielt, wo du jetzt auch schon seit ein paar Jahren kennst. Mhm. Man ja immer sieht, wie viel Zeit ihr zusammen verbringt, unter anderem die Sommerferien.
Mhm.
Was ist das für eine Freundschaft, die ihr habt?
Sehr eine enge Freundschaft. Das ist so etwas Schönes vom Fußball, dass man Leute kennenlernt, die dann hoffentlich auch nach dem Fußball noch sehr eng bleiben. Und das wird bei der Ramona sicher der Fall sein. Ich würde unter anderem ja Gotti von ihrem Sohn, der jetzt dann bald auf die Welt kommt, was mich auch sehr freut. Für mich ist Ramona eben eine sehr gute Freundin, Familie, eine Schwester. Ja, ein bisschen auch wie Gumba. Gumba ist für mich auch eine Schwester, die ich nie hatte. Und es ist ein Mensch, der mir sehr, sehr wichtig ist. Ja.
Jetzt habe ich gerade überlegt, ob es schon... Ja, stimmt, sie haben den Gender Reveal ja gemacht. Auch im Team dort, wie sie es in Amerika gerne machen, mit den Farben.
Genau. Nein, keine Angst, jetzt weiss es jeder. Was
es Nein, ich habe mir selber auch überlegt, lustigerweise, weil ich habe das immer auf Instagram gesehen und ich habe einfach geträumt, dass ich sie getroffen habe und der Sohn war dort gewesen. Und er war schon mega gross gewesen. Oh, und ich habe nachher so gesagt, es kann irgendwie nicht sein, der ist frisch geboren, der hat schon mega lange Haare gehabt und ich hatte schon ausgegeben, irgendwie 7.
Du träumst echt weirdes Zeug, Raffi. Aber ist das bevor, dass du gewusst hast, ob es ein Sohn, also ob es ein Bub oder ein Mädchen
ist? Nein, das habe ich jetzt eben gerade überlegt, weil ich habe zuerst gedacht, ich wollte es nicht erzählen, aber ist es mir doch wieder in den Sinn gekommen. Weil ich so gedacht habe, wieso habe ich gewusst, dass es ein Bub ist? Aber ja, nein, ich habe es schon gesehen.
Okay, das wäre
nämlich
crazy
gewesen. Ja, nein, das muss ich jetzt sagen. Sie erzählt noch ein bisschen weiter über dich. Spiel's noch ab.
Mary hat extrem viel für den Frauenfußball geleistet, wahrscheinlich am meisten von uns allen. Sie hat extrem viele Rückschläge müssen hinnehmen, mit 3 Kreuzbandriss und spielt immer noch in der Nazi nach so vielen Rückschlägen. Sie ist ein riesen Idol, ein riesen Vorbild für uns alle in der Nazi, für die Kleinen. Für andere Profifußballer, Profifußballerinnen, für andere Athleten, allgemein für Menschen im Leben. Dass man nach so vielen Rückschlägen immer noch seinen Traum kann leben kann. Das ist sehr, sehr inspirierend.
Wie ist das für dich, so Sachen über dich zu hören?
Hey, es berührt mich, weil es auch eine Person ist, die mir sehr wichtig ist. Aber ich muss ihm sagen, ja, also, so stolz auf mich selber sein, mit dem habe ich schon manchmal auch ein bisschen Mühe, weißt du? So. Für mich ist das einfach, vieles ist für mich auch einfach Normalität und absolut selbstverständlich. anderen Menschen gut zu tun, kämpfen, immer wieder neu aufstehen. Ich habe mich wirklich an das gewöhnt. Darum manchmal ist es so, ja, für mich ist das einfach so mein Leben und ist Teil von mir. Dass ich andere Menschen inspiriere und vielleicht ihnen auch irgendwo durch helfen, das ist mir einmal nicht so bewusst, muss ich sagen.
Mhm. Mhm. Also ist das nicht etwas, wo du sagst, hast du irgendwie bewusst wählen im Leben erreichen, sondern ist mehr etwas, was sich einfach ergibt.
Also was mir sicher wichtig ist allgemein, ist, dass ich anderen Menschen helfe und dass ich für andere Menschen da bin. Das ist für mich so ein bisschen der Sinn vom Leben irgendwo, dass man einander hilft. Auch Menschen, die mir sehr wichtig sind. Aber dass ich Menschen mit meiner Geschichte inspiriere oder dass ich irgendwie anderen kann helfen damit, das ist mir nie so bewusst gewesen. Also, wo ich meine Kreuzband hatte, dann habe ich eigentlich nicht so damit gerechnet, dass sich irgendjemand für das gross interessiert am Anfang, oder? Und dann später ist dann aber schon irgendwann so gewesen, dass ich gemerkt habe, wow, shit, aber das stimmt eigentlich schon. Nach 3 Kreuzbandern ist zurückgekommen, ist ja nicht nichts. Und habe dann auch gemerkt, dass die Leute sich auch interessieren und das auch mega beeindruckend finden. Und ich glaube, dann habe ich mir so gemerkt, hey, ich muss vielleicht auch mehr darüber reden, wie es mir in dieser Zeit gegangen ist, auch psychisch und auch was ich für Umstände hatte und wie bin ich umgegangen war, auch im Verein und so. Dann habe ich angefangen, über das zu reden, weil es halt zu dem Zeitpunkt schon noch nicht professionell war oder auch vielleicht zum Teil heute noch nicht ist in der AWSL. Und habe dann gemerkt, dass ich mit dem etwas bewegen kann. Aber das ist erst später gekommen, ja.
Mhm. Erst durch die Feedbacks der Leute eigentlich.
Ja, genau.
Wir kommen nachher nochmal auf das zu sprechen. Ich wollte dich noch in ein paar Worte, die ich mir notiert habe, vorstellen. Mal für die Leute, dass wir nachher ein bisschen tiefer gehen können, aber man mal so einen Gesamtblick, Überblick von dir hat.
Mhm.
Also du bist aufgewachsen in Biedigen mit einem algerischen Vater, einer deutsch-schweizerischen Mutter und deinem Bruder. Angefangen Fußballspiel hast du beim SCF Juventus, wo du etwa 10, 11 gewesen bist. Bist mit 14 zum FCZ, hast dort dann unter anderem später Kumba und viele weitere Spielerinnen kennengelernt, hast die ganze Juniorinnenstufe durchgemacht bis zu der ersten Mannschaft, bist 8-mal Schweizermeisterin und 7-mal Pokalsiegerin geworden, hast nachher im 16, 17 und 19, stimmt das?
Ja.
Das Kreuzband gerissen, 3-mal, bist jedes Mal zurückgekommen und ja, trotz diesen vielen Rückschlägen immer noch aktive Spielerin oder wahrscheinlich besser denn je. in der Nazi, bei dir schon, jetzt seit 2022. Wenn du das so hörst, deinen Werdegang und dein Leben von Geburt bis jetzt, ich habe das kaum gefragt, wann würdest du sagen, bist du am glücklichsten gewesen?
Das ist eine mega schwierige Frage. Ich muss sagen, ich bin heute, jetzt, so wie es jetzt gerade ist, sehr, sehr glücklich. Aber ich habe auch wunderschöne Erinnerungen an meine Kindheit, wo ich auch sehr glücklich war. Und ich durfte ein Kind sein, das einfach machen durfte. Und ich hatte die Möglichkeit, dass ich meinem Traum folgen durfte. Dass ich immer unterstützt worden bin. Und darum würde ich sagen, sind das so die zwei Momente gerade für mich. Also wirklich als Kind, wo ich raus und machen und tun. Und heute, so wie ich mir mein Leben jetzt so hergerichtet habe, bin ich sehr glücklich, ja.
Was braucht es jetzt mittlerweile, oder was hast du herausgefunden, was braucht es jetzt mittlerweile, dass du glücklich kannst sein?
Meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen, zu meinen Freunden, zu meiner Familie, zu Menschen, die ich liebe, ist für mich eigentlich das, was am meisten zählt. Und ich habe auch gemerkt, dass meine engsten Freunde vielleicht jetzt nicht gerade im gleichen Ecke von der Stadt wohnen, wie ich, sondern manchmal weit, weit weg sind, aber dass ich trotzdem mega verbunden mit ihnen bin. Meistens hören wir uns wochenlang nicht, aber wenn ich dann mal sie wieder sehe oder wir uns am Telefon haben, dann ist es so, wie wenn ich sie gestern das letzte Mal gesehen habe. Und das ist mega viel wert und das sind auch Beziehungen und Freundschaften, die wahrscheinlich auch ewig haben.
Mhm. Und was würdest du sagen, in welcher Phase, welche Phase in dieser Zeit, die ich aufgezählt habe, ist so die schwerste gewesen oder die, wo du vielleicht am weitesten entfernt gewesen bist vom absoluten Glücksgefühl?
Ich würde sagen, meine junge Erwachsenenzeit, wo ich in den U-Teams gespielt habe, gleichzeitig noch gearbeitet habe, die Lehre gemacht habe. Das ist so eine Phase, wo man selber keine Ahnung hat, wer man ist, man sich irgendwie am Herausfinden ist, Zukunft. Wenn man an Zukunft denkt, dann weiss man überhaupt nicht, wo man hin will. Beruflich nicht, fußballerisch nicht. Der Freundeskreis verändert sich. Es gibt Leute, die kommen ins Leben und die gehen wieder. Das ist so eine sehr schwierige Zeit für mich, würde ich sagen, ja. Und sehr eine ungewisse Zeit, weil ich einfach nicht gewusst habe, wo ich eigentlich hin will. Oder, ja, man hat so keine Vorstellung von dem, gehen arbeiten, einfach einen Beruf ausleben oder kann man ich darf ja eigentlich auch träumen. Was sind denn meine Träume? Ja, so will ich das beschreiben.
Ja, ich finde irgendwie auch mega schön, dass man dann nach dieser Zeit, und wo man halt so viel lernt und wo so vieles neu ist, es wie so anbringt nachher mit halt irgendwie jetzt auch schon bald 30, dann so das Leben so auszurichten, dass es eben dann für einen stimmt. Und das ist auch, glaube ich, schön an dem Alter.
Hey, mega. Und ich will auch gar nicht duschen. Auch wenn meine weißen Haare langsam so zwischendurch mal kommt wieder eins auf den Kopf.
Wirklich?
Ja, ich habe schon ein bisschen länger, bei mir hat das schon ein bisschen früher angefangen. Aber ich genieße.
Jetzt nicht.
Ja, jetzt geht es so nicht. Aber ich genieße mein Alter und ich genieße den Lebensabschnitt, in dem ich mich gerade befinde, weil er ist sehr aufregend. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen, ist es auch ein Gefühl von, der Anfang vom Ende von meiner Karriere eventuell. Zwischendurch wieder extrem viel Freude an dem, was ich mache im Fußball. Zwischendurch denke ich so, ich würde eigentlich schon einfach gerne mal dann in die Ferien gehen, wenn ich Bock habe, so in die Ferien gehen. Aber ich freue mich mega auf das, was kommt. Und ich habe das Gefühl, ich stehe ein bisschen mehr mit beiden Beinen auf dem Boden, wie noch mit 20, 21. Und das ist ein gutes Gefühl, weil man hat eine gewisse Stabilität, man hat ein gutes Umfeld, man hat eine gewisse Routine, man weiss ein bisschen mehr, was einem wichtig ist im Leben und kämpft auch dafür und fordert das auch ein, in dem Alter. Und ich bin mega gespannt, was noch kommt, ja.
Ja, wenn wir gerade dabei sind, wie hast du das Gefühl, jetzt die schon, ist das deine letzte Profistation?
Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich fühle mich sehr wohl in Dijon und ich habe da alles, was ich brauche, auch niveautechnisch. Mich rennt jetzt wunder, wie der Verein jetzt im Sommer dann, wie das weitergeht, weil es ja einen Präsidentswechsel gegeben hat. Aber das werden wir dann sehen. Und andersrum muss ich sagen, ich glaube, irgendwann kommst du so an einen Punkt in deiner Karriere, wo du vielleicht gar nicht mehr gross noch etwas Neues willst sehen. Und das Bedürfnis habe ich weniger. Aber ich lasse mir die Möglichkeit nicht offen, falls ein Verein wirklich mega interessiert ist und es auch ein attraktives Angebot ist, mir das zu überlegen. Aber tendenziell kann ich mir schon vorstellen, dass meine letzte Station die schon könnte sein. Ja. Auch möglich.
Oder auch nochmal in der Schweiz?
Das kann ich auch nicht ausschließen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, gross jetzt noch irgendwie eben viel, weißt du, wenn du noch ein bisschen jünger bist, sagst du, ja, vielleicht würdest du noch auf Spanien oder auf Italien oder irgendwie so. Also, mit dem Fußball glaube ich vielleicht eher weniger, aber eben, es kommt ein bisschen darauf an, wenn es ein gutes Angebot würde geben, ja, wieso nicht? Dann kann man sich das sicher überlegen. Aber mittlerweile habe ich einfach auch Lust, mal wieder in Italien zu bereisen und einfach durch die Stadt flanieren, ohne dass ich jetzt muss bei einem Verein spielen muss. Also, weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ja, mega. Mal ohne vielleicht den Arbeitsdruck in dem Sinn, dass du etwas leisten musst.
Genau. Und ich freue mich so fest auf den Moment, wo ich mal wieder reisen kann ohne Fußball. Weil wir reisen mega viel, aber du siehst dann leider nicht so viel von diesen Ländern oder von diesen Städten, in denen du dich befindest. Und auf das freue ich mich schon, mehr Zeit zum Reisen.
Ja, ich muss auch sagen, das ist mir auch aufgefallen, als ich mit euch unterwegs war. Da erwartet man amigs schon, irgendwie, dass man mehr sieht und man denkt immer so mega spannend, man steht an so vielen Orten, aber am Schluss bist du im Hotel, also, oder jetzt ihr, bist im Hotel, bist auf dem Fußballplatz, bist im Stadion, bist im Bus,
ja,
zum Stadion und wieder zurück.
Es ist genau das. Du siehst ja eigentlich nicht viel. Also Flughafen kenne ich viel, aber das, was es rundherum gibt, weniger.
Ich wollte ein bisschen noch auf deine Kindheit eingehen und mal ein bisschen zurückgehen noch. Du bist aufgewachsen in Wiedeke, da wo ich jetzt wohne mittlerweile.
Hat sie auch Wiedeke gezogen?
Ja.
Es zieht auch nicht Biedig im Moment. Es ist mega ein tolles Quartier und hat sich mega entwickelt. Auch. Also,
es hat sich auch sehr verändert, oder?
Ja, das sehr. Das
du wahrscheinlich am besten sagen, wo da aufgewachsen ist.
Ja, es hat sich sehr verändert. Ich habe das Gefühl, es hat auch mega viel mehr überteuerte Wohnungen wie noch vorher. Es ist so, dass auch viele Expats jetzt mittlerweile in Biedig wohnen. Aber ich glaube, durch die, mit der kulturellen Vermischung hat es sich nicht so verändert. Das war schon immer so gewesen. Und das ist etwas, was mir mega Biedig gefällt.
Was würdest du sagen, hat dich so aus der Kindheit am meisten geprägt?
Mich hat am meisten geprägt, dass wir früher noch in den heutigen 20er- oder 30er-Zonen haben können shooten auf der Strasse. wir haben in einer Strasse gewohnt, wo wirklich sehr wenig befahren war damals noch, wo ich ganz klein war. Und dann haben sie irgendwann Seal City gebaut, hinten dran, und dann ist halt der ganze Verkehr auch halt mehr durch die Strasse. Und durch das haben wir das nicht mehr können. Aber ich mag mich auch vor allem an meinen Schulweg erinnern, oder dass ich bei meinen Mitschülern bin gelaufen, hey, haben Bock zum Shooten und so. Und dann sind wir meistens irgendwie auf Kollerwiese oder auf sonstigen Wiese gegangen. Josefs, nein, wie heisst die Wiese schon wieder doch? Josefswiese, mal.
Beim Viadukt.
Genau, gut shooten und ja, das ist schon, sind so ein die Momente, wo ich fest in Erinnerung habe, ja.
Mhm.
Und auch der Uetliberg natürlich. Wir sind viel im Wald und auf dem Uetliberg und sind gebrötelt und ja, mega cool.
Du bist aufgewachsen mit unterschiedlichen Kulturen, unter anderem auch noch mit algerischen Wurzeln. Wie hat dich der arabische Background prägt, oder was hat das mit dir gemacht in der Kindheit und Jugend?
Also das Land und die Kultur war immer sehr fest präsent in meiner Kindheit. Wir sind als Kind auch immer in der Sommerferien 5 Wochen auf Algerien. Und es ist ein wunderschönes Land. Es hat eine schwere Geschichte auch. Das war mir aber als Kind nicht so bewusst. Also ich habe vor allem die Ferien genossen und meine Familie. Es war immer sehr unbeschwert gewesen. Aber eben, ich hatte halt so voll den Kontrast halt auch mit Europa halt auch. Und wenn man dort irgendwann mal zur Frau wird, als Kind ist es lässig, darf man auch als Mädchen immer überall spielen und machen und tun. Aber wenn man dann zur Frau wird, wird es dann schon, irgendwann, merkt man dann schon, dass man dann nicht mehr so viele Freiheiten hat wie als Kind. Und das habe ich, an das habe ich mich recht müssen gewöhnen. Ich bin dann auch länger nicht mehr auf Algerien gegangen, aber auch fußballbedingt. Und irgendwann dann, so ein bisschen im jungen Erwachsenenalter, habe ich mich fest angefangen zu beschäftigen mit dem Land und auch mit der Kultur, mit der Geschichte von dem Land. Und es ist nach wie vor ein grosser Teil von mir und es geht mir so ein bisschen ins Herz, wird einem warm, wenn ich an die Zeiten denke oder auch an das Land und die Leute. Und gleichzeitig ist es halt kulturell sehr anders. Das ist ja so. Aber ja, ich habe das Gefühl, ein grosser Teil von mir ist ein grosser Teil von meiner Person und von meinem Charakter ist schon auch sehr algerisch, ja.
Was ist so algerisch an dir?
Was mich eben schon immer beeindruckt hat an den Leuten auch, ist, dass sie gelernt haben, durch ihre Geschichte das Beste aus schwierigen Situationen machen und einfach auch wirklich in schlimmen Situationen einen gewissen Humor behalten und das Leben manchmal nicht so ernst nehmen. Ich glaube, das bin schon auch ich und ich glaube, das kommt schon auch von dort. Gleichzeitig kommt es aber auch von der deutschen Seite, von meiner Mami. Aber es ist so eine Mischung vor allem. Und die Unbeschwertheit und das grosszügig sein, Menschen willkommen heissen, das ist schon ein grosser Teil auch, kommt das von dieser Kultur und von den Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Auch, ja.
Schön Kumbat hat Ähnliches gesagt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass bei mir mit der marokkanischen Kultur auch vieles so von den Eltern oder von meinem Vater mitgegeben worden ist, auch so in die Richtung. Eben, dass man irgendwie aus wenig viel kann machen und zufrieden ist und Sachen schätzt und so. Und
das auch das Miteinandersein, grosse Familien, das, die vielen Gespräche, das Tee trinken und Nüsse essen und über Gott und die Welt reden, gleichzeitig aber auch von älteren Menschen auch mehr lernen. Also in Grossfamilien hast du halt jede Generation, du hast die ganz Kleinen bis zu den ganz Alten und du hast immer die Möglichkeit, um irgendjemanden um Rat zu fragen und gleichzeitig bist du auch in der Verantwortung, dass du in deiner Generation halt den Jungen ein bisschen mit auf den Weg hilfst. So. Und das sind so Momente, die ich sehr schätze, ja.
Und hast du einmal aufgrund von deiner Herkunft gewisse Identitätskrisen gehabt?
Ah, sehr, ja. Ich habe lang halt irgendwie, eben, das ist halt in dem Alter, glaube ich, auch so, wenn man so jung erwachsen ist und nicht weiss, man weiss ja in dem Alter sowieso nicht, wer man genau ist und was man will. Und dann hilft es wie nicht, wenn du dann auch noch eine andere Kultur hast oder eine komplette Mischung bist, weil in der Schweiz hat es halt nicht so viel, mittlerweile vielleicht eher, aber hat es nicht so viel Mädchen oder Buben gegeben, die auch Volgierig kommen oder von nordafrikanischen Ländern und so, wo man sich irgendwie austauschen kann über gewisse Thematiken und so. Und dann hat man schon so ein Gefühl, man geht ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Dann kommen die und sagen, hey, du bist aber kein ganzer Schweizer. So wie wenn es wichtig wäre, ob man ein ganzer oder ein halber Schweizer ist, oder? Ja, und das hat schon, hilft halt dann schon nicht so, wenn man so jung ist. Aber heute bin ich so mega dankbar dafür, dass ich so viele verschiedene Kulturen in mir drin habe und dass ich ja, halt einfach auch eigentlich noch meine Wurzeln noch auf einem anderen Kontinent habe.
Ja, und ich an einem anderen Ort auch irgendwie kannst du dich heim fühlen. Auf eine Art.
Ja. Und wir sind ja auch, die Algerier sind ja auch sehr stolz auf ihr Land und Fußball hat auch einen wichtigen Punkt und seine Wichtigkeit in dem Land. Und das ist halt schon, sie haben ihr Land wieder zurückerobert im Krieg gegen die Franzosen. Und durch das sind, also ja, die haben eine gewisse Solidarität, eine Zusammengehörigkeit, wo wir in der Schweiz vielleicht auch, weil wir eine andere Geschichte haben, auch weniger kennen, oder?
Mhm, definitiv. Was würdest du sagen, was hast du mitgenommen von deinen Eltern und deiner Familie? Du bist mit beiden Eltern, wann haben sie sich getrennt?
Sie haben sich getrennt, als ich 7 war, meine Eltern.
Du 7 bist, okay. Und genau. Dann bist du mit der Mutter und deinem Bruder aufgewachsen ab 7.
Genau. Ganz am Anfang haben sie das geteilte Sorgerecht gehabt und dann hat irgendwann meine Mami das 100%ige Sorgerecht bekommen. Und ich muss sagen, von meinem Vater, ganz ehrlich, habe ich nicht so viel mitgenommen, außer sein Humor und eben, dass ich mit ihm viel Arabisch rede, auch heute noch. Also die Sprache. Was spannend ist, dass vor allem meine Mami die war, die mir sehr viel über Algerien beigebracht hat, weil sie sich selber sehr fest mit dem Land auseinandergesetzt hat, auch mit der Religion. Und meine Mami hat mich, ich würde sagen, sie hat mich hauptsächlich erzogen, mir vieles mit auf den Weg gegeben und auch, was Algerien betrifft, dass ich dann halt selber viele Bücher hatte und hat dann irgendwie so gefunden, hey, etwas willst du wissen, kannst du gerne zum Büchergestell gehen, ich habe da 2-3 Bücher und wir haben viel diskutiert und sie ist selber auch oft in Algerien gewesen und sie kennt das Land und sie kennt auch die Problematik in dieser Kultur, vom Krieg, das Trauma, das viele Menschen halt auch haben noch und durch das habe ich sehr viel über das Land gelernt, ja. Und sonst eigentlich, wie ich bin und wer ich heute bin, hat auch sehr fest mit meiner Mami zu tun. Sie hat mich immer sehr fest drin gestärkt, auf mich selber zu hören. Einfach machen, einfach mal umkehren und dann halt schauen, wie es weitergeht. Sie hat mir die Lösung nie irgendwie sofort auf den Tisch gelegt, sondern irgendwie so gefunden, ja, du musst vielleicht selber überlegen, was jetzt willst oder wo du durch willst oder was jetzt noch kannst machen. Und das hat bei mir eine sehr grosse Eigenverantwortung, glaube ich, auch unterstützt. Und dass ich so eine gewisse Direktheit habe, sehr reflektiert bin, ja, das hat sehr viel mit meiner Mami zu tun. Also mit der Erziehung von meiner Mami zu tun, ja.
Mhm. Du hast gesagt, dass du lernst, auf dich selber zu hören. Wie schafft man den Spagat zwischen auf sich selber hören? Und du hast das jetzt immer wieder erwähnt, oder, dass das auch mit dem Alter noch mehr gekommen ist. Der Spagat zwischen auf sich selber hören, aber nicht komplett egoistisch werden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Auf sich selber. Vielleicht muss ich erklären, was ich mit dem meine, wenn ich sage,
auf also sich selber. Also, es war gar nicht auf dich bezogen. Mehr, wie man das langfristig schafft. Weil ich habe das Gefühl, gewisse Leute hören zuerst zu wenig auf sich, hören dann irgendwann immer mehr auf sich. Und, also, oder vielleicht viel. Muss man sagen, und dann wird es viel und dann ist man nur noch selber im Mittelpunkt und denkt nur noch, ich muss alles schauen, wie es mir geht, in jeder Situation und was ich brauche. Und ist gar nicht mehr so gesellschaftsfähig.
Ja, ah, ich weiss,
was du meinst. Weißt du, was ich meine? Auf das habe ich auswählen.
Also ich persönlich bin ja eh ein Mensch, der mega oft, auch heute noch, zuerst an seine Mitmenschen denkt, bevor ich an mich denke, oder? Also es kommt ein bisschen darauf an, halt, was du für ein Mensch auch bist. Also mir sind meine Mitmenschen mega wichtig. Und wenn es ihnen gut geht, dann geht es mir auch gut. Aber ich kann nicht leisten, wenn es mir nicht gut geht. Ich kann nicht leisten für andere und für andere da sein, wenn es mir nicht gut geht. Darum, wenn ich sage, auf mich hören, auf meine innere Stimme hören, meine ich zum Beispiel mehr im Sinn von, ich mache dir ein Beispiel, es gibt Situationen, die wir alle kennen, wo wir, ich mache ein Beispiel, als Frau, du läufst auf der Straße und musst irgendwie am Abend spät nach Hause. Und plötzlich denkst du so, vielleicht sollte ich heute gescheiter nicht dort durchlaufen. Weil irgendwie habe ich ein mega mulmiges Gefühl. Das ist für mich reinhören und auf sich selber hören. Weil du hast deinen Körper oder dein, vor allem deinen Magen, hat er wahrscheinlich irgendein Signal gegeben und dir gesagt, hey, vielleicht nimmst du heute einfach einen sichereren Weg oder einen anderen Weg. Also das Szenario kennen viele Frauen vor allem. Und dann gibt es auch Situationen, wo es dir nicht so gut geht, wo du dich musst fragen, hey, was würde mir jetzt gut tun? Aber dann auch, das können deine Mitmenschen mitteilen und sagen, hey, im Fall, heute würde mir im Fall das gut tun. Meinst du, können wir nicht das heute so machen? Also, sich können mitteilen, hilft deinen Mitmenschen ja auch, dich besser zu verstehen. Und so wirst du nicht so egoistisch.
Mhm.
Und dann auch können sagen, hey, ich höre auf mich und meine Bedürfnisse sind mir wichtig, weil ich muss mir schauen. Aber ich mache das auch mit meinem Partner oder mit meinen Freunden. Hey, wie geht es euch eigentlich heute? Was fühlt ihr gerade? Was braucht ihr gerade? Also eben, es ist kein spürst mich, fühlst mich Zeugs oder Esoterik, sondern es geht wirklich nur darum, hey, was braucht ihr gerade? Oder wenn ich merke, hey, Gumba ist irgendwie geht voll nicht zu Weg, hey, kann ich dir irgendwie etwas Gutes tun? Und das ja. Eben dann auch können für sich selber machen, aber auch für andere, ich glaube, dann wird man nicht egoistisch.
Weil ja, sehr schön erklärt.
Es geht wiederum, dass man ja miteinander sich gut fühlt. Also wir als Freunde und als Familie oder was auch immer. Und dann muss man ja den Austausch miteinander haben. Also ich kann nur immer da reinhören und finden, ja, Ich brauche jetzt ein Bad und ich muss jetzt ins Spa oder ich muss jetzt ein Buch lesen. Und rundherum machen alle immer mit. Also das geht schon. Ja.
Was hat dein Bruder für eine Rolle gespielt in deiner Kindheit, in deinem Aufwachsen? Auch bei deinen Verletzungen?
Also mein Bruder ist als Kind, ich weiss noch, er hat ja auch Fußball gespielt beim FC Zürich, hat es dann bis zu der Academy irgendwie durchgebracht und dann hat er einfach keinen Bock mehr gehabt auf Leistungssport, was ich auch voll kann verstehen kann. Ich muss auch sagen, er hat es auch nicht so einfach gehabt. Und ich weiss noch, dass ich und dann wollte anfangen Fußball spielen. Ich bin ja 2 Jahre älter wie mein Bruder, 2,5. Und mein Vater hat das gar nicht cool gefunden. Der algerische Vater hat gefunden, nein, Mädchen spielen kein Fußball und so. Und dann weiss ich noch, sind wir alle zusammen am Tisch geguckt bei meiner Mami dann. Und mein Bruder sagt so, ja, aber wenn ich darf shooten, dann darf sie das auch. Und er ist irgendwie so, keine Ahnung, wie alt er war. Er war noch mega klein gewesen. Und ja, ab dem Moment, oder wahrscheinlich schon immer, ist er mein grösster Unterstützer gewesen und geworden. Und ist für mich, mein Bruder ist für mich so, wir sind sehr verschieden. Ich bin eher extrovertiert im Vergleich zu ihm. Er ist aber ein sehr cleverer und logisch denkender Mensch. Also er kann mich da zwischendurch schon auch sehr unterstützen, wenn ich irgendwie so, mich mega über etwas aufrege und er findet so, hey, du musst es einfach easy nehmen. Er kann einfach immer cool bleiben. Weißt, er ist so einer, der immer cool bleiben kann. Heisst nicht, dass er auch nicht machen hässig werden, weil das hat er schon auch. Und er war für mich so mega wichtig beim dritten Kreuzbandriss, wo ich gesagt habe, hey, ich tue meine Schuhnagel hängen, ich mache das Zeug nicht mehr mit. Ich mache den Scheiß nicht mehr mit, sozusagen. Ich habe wirklich genug gehabt. Und dann bin ich zuhause bei Mami und Mami natürlich schon wieder in Panik gekommen. Und da, wie machen wir das jetzt wieder? Weißt du, Verletzung, musst wieder operieren und so. Aber auch sehr liebevoll und unterstützend gewesen. Aber es hat dann die ganze Familie einfach irgendwann auch mal angeschissen, wenn ich immer, also, meine Familie leidet ja auch mit, oder? Ist ja logisch.
Mhm.
Und er ist dann zur Tür reingekommen, mein Bruder, und sagt so, ja, was, du willst aufhören? Ich so, ja, ich höre jetzt auf, ich mach das nicht mit. Also ich mache jetzt so die Operation und wird dann wieder gesund und so und nachher ist dann das gut. So. Und dann sagt er so, lehnt er sich so im Türrahmen an, so gechillt und lächelt mich so ein bisschen an und sagt irgendwie so, ja, nein, aber Bro, wir sagen uns gegenseitig Bro, also ja, nein, aber wenn jemand das kann und das schafft, dann bist es im Fall du, das weißt du schon. Und mir ist das dort gar nicht bewusst gewesen. Und der Satz hat sich in mein Unterbewusstsein eingeschweißt Und ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu meinem inneren Antrieb geworden, um es nochmal zu probieren, nach dem dritten Kreuzbandriss.
Das.
Und mittlerweile kommt er mega happy an meine Spiele und trinkt zwischendurch ein Bierli und ist einfach glücklich, dass ich auf dem Platz stehe und dass er das mit mir teilen kann. Und ich mit ihm ist sehr speziell. Ja,
mhm. Ja, ich denke es auch jedes Mal, wenn ich dich wieder sehe auf dem Feld, dass das... Ja, ich glaube sehr wenig. Eben darum ist es auch speziell. Du hast ja gesagt, das ist dir am gar nicht so bewusst, wie speziell das für Leute ist. Aber ich glaube, alle, die schon mal eine Verletzung haben, auch weniger schlimme wie ein Kreuzbandriss. Oder und sicher die, vor allem, die schon einen Kreuzbandriss hatten. Mhm. Also, machst einen, dann ist schon ungewiss, ob du noch weitermachst. Also vor allem eben ja im Leistungssport. Zwei ist eigentlich aussichtslos. Und drei, dann definitiv aussichtslos. Und das ist, glaube ich, schon auch... Also es hat mich ein Mitspieler von mir, ein Kollege, hat letztes Mal gefragt, er hat auch sein Kreuzband gerissen und ist jetzt wieder langsam am Trainieren und hat so gesagt, du musst sie mal fragen, wie geht das? Wie hat sie wieder das Vertrauen, wie hat sie die Angst abgelegt? Wie hat sie das Vertrauen wieder bekommen? Mhm. Weil eben er jetzt schon nach... Also es ist nicht nichts, aber nach einem...
Mhm.
Das sagt ja, und so.
Es ist wie wenn, also ich muss sagen, heute zum Zurückschauen und sich in die Situation nochmal hineinfühlen, ist sehr schwierig.
Mhm.
Aber was ich kann sagen ist, dass ich, also das würde meine Mami wahrscheinlich sagen, dass ich als Kind schon immer so ein tiefes Urvertrauen auch hatte. Und so ein Vertrauen in, ich weiß nicht, ob es wirklich in mich selber ist, aber einfach, dass ein Vertrauen habe, dass die Sachen wieder gut kommen. Und dass ich selber auch vieles kann beeinflussen. Und dass ich aber auch selber, und das hat sicher dann auch mit meiner Kindheit und mit meiner Erziehung von meiner Mami zu tun,
das
dass sie mich auch darin gestärkt hat, mir zu überlegen, in mich hineinfühlen, was brauche ich, was will ich, was will ich nicht, was will ich vor allem nicht. Was ist mir wichtig im Leben? Warum sind wir da? Warum leben wir alle? Was ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen? Und dann bin ich irgendwann so darauf gekommen, ich will ein erfülltes Leben führen und für das brauche ich einen gesunden Körper. Es ist ja nicht mal mehr gross um den Fußball gegangen, sondern auch um, ich bin ein Bewegungsmensch. Also ich würde, glaube ich, irgendwann depressiv werden, wenn ich wüsste, ich könnte nicht mehr laufen oder ich müsste habe die Freiheit nicht mehr, mich zu bewegen. Das wäre für mich mega schlimm. Und das ist für mich genug Antrieb gewesen. Also ich habe nicht nur meine Fußballkarriere angeschaut, sondern eben auch hey, die nächsten 20, 30 Jahre hoffentlich, wo ich noch irgendwie kann reisen, aktiv sein, die Welt anschauen, mit meinen eigenen Kindern auf dem Spielplatz rumrennen, ohne dass ich irgendwie Probleme habe. Das ist zu meinem Ziel geworden irgendwann. Und irgendwann kannst du es eben auch formulieren und weisst halt genau, was du hin willst.
Aber du nimmst ja dann trotzdem das Risiko nochmal auf dich, zum Shooten, wo ja dann schon ein Risiko ist. Und du sagst, du willst langfristig dich bewegen können. Wie kann man das in Kauf nehmen? Ich meine, du bist dort sogar noch bei Zürich. Ist es nicht bei dir schon gewesen, wo du andere Bedingungen hast?
Ja.
Und du hast auch schon erzählt, die Bedingungen sind ja nicht so toll gewesen. Du bist viel allein gewesen. Du hast die Reha, du hast dich nicht zugehörig zum Team gefühlt.
Es ist eine mega gute Frage, weil also meine Bedingung war nach dem dritten Kreuzbandriss, dass ich zurückkomme und gesund werde und fit werde. Aber ich habe dort mich, bis ich eigentlich wieder beim FCZ angefangen habe zu trainieren, auch wo ich schon dort trainiert habe, wieder, ich habe nicht gewusst, ob ich das mit dem Fußball wirklich noch mal will.
Mhm.
Das ist dann erst später gekommen. Aber ich habe gewusst, ich muss noch mal fit werden, sowieso. Mhm. Und habe mir dann angefangen zu überlegen, wenn ich wirklich weiterhin Fußball spielen will und das Risiko minimieren, dass ich mich nochmal verletze, muss ich ein professionelles Umfeld haben. Und das habe ich nicht beim FCZ zu dieser Zeit. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, Nazi war ja eh kein Thema mehr gewesen. Also ich habe nicht vor, zurück in die Nazi zu kommen. Also das war für mich so das letzte Ziel gewesen. Oder wenn es klappt, schön, oder? Weißt du so?
Mhm.
Weil du musst ja zuerst im Club spielen, um in der Nazi spielen. Darum, das ist alles so, das sind so Etappenziele gewesen. Und dann habe ich gemerkt, es geht mir gut, ich bin gesund, es läuft, ich kann wieder auf den Platz, Vertrauen kommt immer mehr und, und. Und dann habe ich mir die Bedingungen geschaffen, eigentlich, um gesund bleiben auch.
Also bei alles einfach Schritt für Schritt auch.
Ja, weil ich habe mich dann gar nicht dafür entscheiden können. Es ist gar nicht möglich, weil dein Körper ist ja nicht parat gewesen zu dem. Also mein Körper ist nicht ready, um zu leisten. Und ich musste zuerst wissen, kann er überhaupt noch mal leisten, mein Körper? Und wenn er noch mal leisten kann, dann muss ich Bedingungen schaffen, um gesund zu bleiben. Aber ich habe schon auch mir selber, ein Ziel hatte ich von Anfang an, ich wollte den Platz verlassen, ich wollte den Platz verlassen, in dem, dass ich noch mal einen Match gespielt habe. Also das eigentliche Ziel, um noch mal zurückzukommen am Anfang, sorry für mein Durcheinander, ist, mein Ziel war, ich wollte noch mal einmal die Schuhe legen, auf den Platz gehen, shooten und nachher ist gut.
Ja.
Ich habe mich nicht geschlagen geben, fühlen, dass ich mit einer Verletzung aufhöre, Fußball spielen.
Mhm. Ja, das ist relativiert dann wahrscheinlich auch sehr vieles, wenn es mal nicht so läuft oder eben die Diskussionen, die wir vorher hatten, in der Nazi, wenn man als grosse Ganze denkt und was man überhaupt jetzt fähig ist zum Leisten und wo du überall kannst dabei sein kannst.
100%. Und ich sehe und geniesse den Fußball heute ganz anders wie noch vor meinem Kreuzbandriss. Mhm. Also für mich ist das ein Geschenk. Und wenn irgendjemand, ich weiss auch nicht, wir haben schon darüber geredet, irgendwelche Trainer, irgendwelche Bedingungen, irgendetwas halt nicht so ist, wie du das selber willst, oder wenn du auch selber mal angegriffen wirst und man dir sagt, ja, deine Leistung ist nicht gut genug gewesen und du bekommst viel Kritik über was auch immer. Es ist im Fall so, wie wenn es einfach würde an mir abprallen. Es ist nicht, dass ich es nicht ernst nehme, aber wenn der Umgang mit mir im Fußball nicht gut ist, zum Beispiel, das ist wirklich, es kratzt mich wirklich nicht mehr. Mhm. Weil ich gehe jeden Tag auf den Platz für mich, ob euch das passt oder nicht. Ich tue schon Umgang einfordern und Bedingungen einfordern, aber hey, es gibt einfach so viel Wichtigeres wie Fußball. Das sind meine Mitmenschen, ist die Freude an dem, was ich mache, ist mich können bewegen, raus können gehen, Freiheit können haben, mich zu entscheiden, was ich in meinem Leben machen will. Wir vergessen, dass viele Frauen das an vielen Orten heute noch nicht haben. Und das ist schon auch mit meinen Verletzungen zu verdanken, ja. Mhm. Wenn man es positiv formulieren will, ja.
Aber das gilt wahrscheinlich auch für viele. Ich habe jetzt immer wieder von Müttern oder die geschrieben haben auf Instagram, jetzt zu dem Podcast dann gesagt, meine kleine Tochter spielt auch und so weiter. Und haben auch erzählt vom ganzen Druck,
ja,
was halt gibt. Und das ist dann wahrscheinlich schon auch etwas, wo hilft oder würde halt wahrscheinlich einfach gesagt wie gemacht, aber in dem Alter, aber wenn man vielleicht von außen ab und zu auch wieder ein bisschen die Lockerheit bekommt und hört, hey, es ist nur Fußball, es ist so.
Hey, voll. Und ich hätte mir gewünscht, dass man mir das früher mal gesagt hat, weißt
du? Mhm.
Weil ich habe mir selber so einen riesen Druck gemacht. Ich habe ja dann auch noch in den U-Nazi-Teams noch gespielt. Bist du noch, wow, bist du in der Nazi oder U-Nazi, dann beim FCZ, dann musst du noch in die Lehre, in die Schule und. Jeder will überall, dass du Leistung bringst und gut performst. Aber als Kind, also als junge Person, das ist gar nicht möglich.
Mhm. Das ist nicht gar möglich. Nicht gemacht für das.
Nein, das ist nicht möglich, um überall so gut zu sein. Und wir wissen, dass man in der Schweiz generell ein Problem hat mit dem Leistungsdruck, auch in den Schulen und so weiter. Ich konnte das voll ablegen im Fall. Ich habe wirklich hergebracht, zwischendurch hat man Druck, ist klar, aber es ist nicht so, dass es mich komplett einnimmt. Und es hat mich recht erstaunt, gerade letztes Jahr wieder hat unser Athletiktrainer zu mir gesagt, hey Mary, ich weiss nicht, wieso ich das jetzt muss sagen, aber ich habe das Gefühl, dich hält echt nichts um. Er hat den Eindruck, es kann gewittern, also ich meine jetzt zum Beispiel ein Trainer, der mega laut wird oder irgendwie läuft scheiße und dann fliegen irgendwelche Töckchen durch die Luft und Flaschen auch noch und was immer. Und ich hocke einfach dort und finde so, ja, dann ist halt mal wieder jemand hässig gewesen. Und ja, du kannst nicht immer gute Leistungen bringen. Du kannst nicht immer als Stürmer in 7 Töpfe schiessen in 2 Matches. Ist nicht möglich. Wir sind Menschen und nehmen es einfach easy, Mann, wirklich.
Ja, ja, gewisse Toleranz,
ja,
hilft schon.
Du verschrickst ja automatisch, wenn dich jemand anschreit. Vor allem, wenn du jung bist.
Aber wenn du das ein paar Mal erlebt hast, dann ist es sicher anders.
Wenn du ein paar Mal erlebt hast, dann ist es einfach heisse Luft. Und ich meine, meine Mutter hat mir immer gesagt als Kind, wenn ein Trainer so war oder hässig oder was immer, sie hat gesagt, ja weißt, die stinken auch beim Schiessen wie alle anderen. Und es relativiert einfach komplett das Bild, weißt du? Und das hilft schon.
Sehr.
Ich will zum Schluss noch ganz kurz einen Ausblick wagen auf. Oder haben wir das schon gemacht?
Also, wir haben schon mal über Euro geredet, weißt du, wie es jetzt.
Nein, einen Ausblick auf dein Leben, auf deine Zukunft.
Oh, auf meine Zukunft, okay.
Ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Jetzt verwechsel ich es wahrscheinlich, weil ich schon mit der Kumba darüber geredet habe.
Ah, ja, das kann sein, ja.
wie siehst du deine Zukunft nach dem Fußball?
Mega gute Frage. Also ich bin, glaube ich, jemand, der nicht nur etwas macht. Ich werde wahrscheinlich verschiedene Sachen machen in meinem Leben. Ich werde sehr wahrscheinlich auch im Sport bleiben. Sehr wahrscheinlich auch im Frauenfußball. In welcher Funktion, in welcher Form, kann ich heute noch nicht sagen. Das weiss ich nicht. Bin ich auch noch ein bisschen herausfinden. Ich habe noch andere Interessen und Leidenschaften, die auch noch dort spielen könnten. Aber ja, ich sehe mich schon im Sport und das können weiterentwickeln, jungen Frauen weiterhelfen vor allem. Egal, ob das Fußballerinnen sind oder nicht. Das ist mir ein sehr grosses Anliegen. Und dann halt auch, ja, ich denke, was mir auch mega wichtig wird immer mehr, ist Familiengründung, selber Kind haben. Dann würde ich sicher auch noch reisen. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich aufgehört habe, dann will ich mir, glaube ich, ein Jahr Zeit nehmen, um einfach mal das machen, was ich in meiner Karriere alles nicht noch machen konnte. Reisen, ich weiß auch nicht. Einfach wirklich der Nase nach und dann mir die Zeit geben, um so ein bisschen eben das Ganze verarbeiten, meine Karriere verarbeiten und mir dann überlegen, so, wenn ich dann genug Energie habe, was mache ich jetzt? Mhm. Aber es gibt ein paar Sachen. Ich habe ein paar Projekte im Kopf und Ideen und so, aber ich glaube, es wird mir nicht langweilig.
Schön. Ja, das klingt gut. Es passt auch zu dir, dass du nochmal Zeit nimmst, um wirklich reflektieren.
Ja, voll.
Sicher auch etwas, was du gesagt hast, was du gelernt hast über die ganze Zeit.
Ja, absolut. Und man hat auch nie ausgelernt. Also, ich bin gespannt, wie ich mich in den nächsten paar Jahren noch weiterentwickle und auch ohne Fußball.
Ja, das ist ja die Illusion. Die Illusion, die man hat mit 15, 20, so, dass man mit 30
alles weiss.
Angekommen ist und alles so. Weiss.
Ja, genau.
Und dann schnippst du einmal und bist 30 und merkst so, ja.
Ja, ich weiß eigentlich noch nicht so viel.
Ja.
Ich bin auf dem Weg.
Wirklich. An dieser Stelle machen wir auch noch eine kleine Verlosung.
Ja, voll.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, vielleicht kannst du gerade erzählen.
Hey, ich tue sehr gerne zwei paar Schuhe von mir verlosen. Ich habe noch nicht ausgewählt, was für die, aber es sind sicher Schuhe, die ich schon mal getragen habe. In einem wichtigen Spiel. Und genau, darum machen
mit. Machen gerade anschliessend dann einen Post auf Instagram, frauenkabine.podcast. Dort könnt ihr zwei Personen, wir tun es dann dort nochmal beschreiben, zwei Personen taggen und einen Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung hinterlassen, sagen wir so, auf irgendeiner Podcast-Plattform, wo ihr den Podcast hört. Das könnt ihr auch gerade jetzt machen nach dem Podcast. Das hilft uns natürlich auch sehr, dass weitere Leute das hören können. Genau, wenn der bewertet wird und Spotify und Apple Podcast merken, dass der gelost wird. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank vielmal euch fürs Zuhören. Danke dir, Mary, wieder für das angenehme Gespräch.
Ja, ebenfalls. Es war sehr spannend gewesen, heute.
Und bis bald, bis zu der nächsten Episode.
Bis gleich, tschüss zusammen.